Ja, guten Morgen. Der Rolf hat mir mit seiner Moderation erstmal einen kleinen Schreck eingejagt, als er sagte, letzten Sonntag war Totensonntag und heute ist Ewigkeitssonntag. Und ich habe nochmal nachgeguckt, heute ist beides. Heute ist Totensonntag und gleichzeitig Ewigkeitssonntag. Heute erinnern wir uns an die lieben Menschen aus unseren Familien oder aus unseren Freundeskreis, die in diesem Jahr gestorben sind, die aus der irdischen Wirklichkeit in die himmlische Wirklichkeit hinübergegangen sind. Bei mir ist das tatsächlich so, dass in diesem Jahr auch zwei Leute aus meiner Familie gestorben sind. Meine Großtante, sie war schon sehr alt und sie ist an Corona gestorben tatsächlich, weil sie sich durch den ambulanten Pflegedienst angesteckt hat. Und mein Onkel ist gestorben. Er ist mit dem Fahrrad gestürzt, ist über 80 Jahre gewesen und ist trotzdem immer noch Fahrrad gefahren, wollte für seinen Nachbarn was zur Post bringen, ist dabei ausgerutscht, hingefallen, Schenkelhalsbruch, Oberschenkel kaputt, langer Krankenhausaufenthalt und letztendlich ist er gestorben an einer schweren Lungenentzündung. Und es tröstet mich heute zu wissen, dass beide an Jesus geglaubt haben und dass ich darauf vertrauen kann, dass sie jetzt bei Gott sind. Dieser Sonntag hat aber eben noch diesen anderen Namen. Ich würde mal sagen, der eigentliche Name des Sonntags ist eben Ewigkeitssonntag. Denn heute wollen wir uns ganz besonders bewusst machen, dass eines Tages Gottes Königsherrschaft ganz und gar hindurchbrechen wird in unsere irdische Wirklichkeit, in der wir jetzt leben. Er wird alles neu machen, wenn Jesus wiederkommt. Und darüber hat Jesus selbst immer wieder zu seinen Jüngern gesprochen. Zum Ende des Matthäus-Evangeliums hin finden wir es aufgeschrieben, was Jesus seine Jünger über die Zeit seiner Abwesenheit und insbesondere über seine Wiederkunft gelehrt hat. Er legt einen ganz besonderen Schwerpunkt auf seine Wiederkunft und er ermahnt die Jünger mehrmals, während seiner Abwesenheit wachsam zu bleiben. So auch in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und dabei handelt es sich um eine Bildgeschichte, die uns eine Wahrheit besser verständlich und verdeutlichen soll. Die Bildform, die hilft uns dabei, diese Wahrheit leichter zu verstehen und sie sich besser zu merken und sie auch zuverlässiger weiterzugeben. Ich lese euch jetzt den Abschnitt aus dem Bericht von Matthäus vor, aus der Übersetzung Das Buch. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Jungfrauen, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Und die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Und als sich dann die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Dieses Bild, das Jesus hier benutzt, ist seinen Zuhörern ein sehr vertrautes Szenario. Im Orient ist es tagsüber oft sehr heiß und daher ist es Brauch, dass man erst gegen Abend Hochzeit feiert. Und hier hat sich nun eine Gruppe junger Mädchen zusammengetroffen und auf die anstehende Hochzeit vorbereitet. Aber erst, wenn die Familie des Bräutigams alles für das Fest hergerichtet hat, dann kommt erst der Bräutigam und holt die Braut zu sich und dann kann das Fest beginnen. Und es war ungewiss, wann das genau sein würde, wann dieser Zug des Bräutigams herannahen würde und angekündigt wird durch die lauten Rufe der Leute. Also wann die Braut und die Brautjungfern zum Fest abgeholt werden würden. Und die Aufgabe der Brautjungfern war es, ausgestattet mit so Stocklampen, wir können uns das vorstellen wie so eine Fackel mit so einem kleinen Reservoir und oben so ein Docht. Ja, die mussten also dem Zug des Bräutigams entgegengehen. Und diese Stocklampen hatten eben nur so ein kleines Reservoir an Öl. Und deshalb musste man immer einen Krug mit Vorrat an Öl mitnehmen. In diesem Fall, in dieser Geschichte, dauert das Warten auf den Bräutigam außergewöhnlich lange. Und die Brautjungfern schlafen über das lange Warten ein. Und dann, mitten in der Nacht, werden sie von den lauten Rufen geweckt und haben keine Zeit mehr für weitere Vorbereitungen. Es geht sofort los. Es ist stockfinster, keine Straßenbeleuchtung. Und das Wichtigste ist da eben diese brennende Fackel, diese Stocklampe in der Hand und genug Öl auf Vorrat. Aber genau liegt der Haken, genau da liegt der Haken. Eben manche Mädchen hatten das versäumt. Und in dieser Situation muss wirklich jeder für sich selbst sorgen. Und so kommt es, dass einige Mädchen noch schnell einkaufen gehen und dadurch aber zu spät zum Fest kommen und nicht mehr eingelassen werden. Ihre unzureichende Vorbereitung führt letztendlich dazu, dass sie das Ziel nicht mehr erreichen. Sie verpassen das große Fest, die coole Party. Und die Kernbotschaft Jesu kommt ganz zum Schluss. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Die Wahrheit, die uns mit dieser Bildgeschichte verständlich gemacht werden soll, ist die, dass wir zu jeder Zeit wach und vorbereitet auf Jesu Wiederkunft warten sollen. Die ersten Jesus-Nachfolger, die waren sich zunächst sicher, dass sie selbst Jesu Wiederkunft noch erleben würden. Paulus sah zwar, dass einige der ersten Christen schon gestorben waren, aber er ging auch davon aus, dass viele die Wiederkunft Christi noch zu Lebzeiten erleben würden. Und wir sehen das, wenn wir lesen, was er an die Thessalonicher geschrieben hat. Er schreibt, also, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus gestorben und dann wieder auferstanden ist, dann stimmt es auch, dass Gott die, die gestorben sind, durch Jesus zusammen mit ihm wieder zurückbringen wird. Das sagen wir euch jetzt aufgrund einer Aussage von Jesus, dem Herrn. Es ist so, dass wir, die wir noch leben, bis Jesus öffentlich vor aller Welt erscheint, keinen Vorteil haben gegenüber denen, die schon gestorben sind. Denn er selbst, Jesus, der Herr, wird vom Himmel aus der Wirklichkeit Gottes herabkommen. Und zwar dann, wenn die Stimme des obersten Himmelsengels erschallt und die Gottesposaune ertönt. Dann werden die Toten, die sich im Kraftfeld des Messias befinden, zuerst aufstehen. Danach werden wir, die noch leben, alle gleichzeitig und zusammen mit ihnen aus der Umklammerung dieser Welt herausgerissen und in den Wolken zur Begegnung mit Jesus, dem Herrn, in die Höhe gezogen werden. Auf diese Weise werden wir auf immer und ewig mit ihm, dem Herrn, verbunden sein. Ermutigt euch gegenseitig mit diesen Worten. Und diese Wachsamkeit und Erwartung, dass Jesus wirklich zu jeder Zeit wiederkommen könnte, war in besonderer Weise prägend für die ersten Christen. Die Christen der Apostelzeit waren bedingungslos bereit zum Dienst an jedermann. Sie waren in einer ständigen Aufbruchsstimmung. Sie waren voller Erwartung, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. So wie Jesus ihr Meister es ihnen befohlen hatte und wie wir es gehört haben, dass es der Wochenspruch ist, lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Alles zielt ab auf den bevorstehenden Tag des Herrn. Von der Lebensführung des Einzelnen bis hin zu Entscheidungen in Fragen des Gemeindelebens. Ziemlich schnell jedoch mussten sich die ersten Christen darauf einstellen, dass die Zeitspanne doch eher unbestimmt war, die es dauern würde, bis Jesus wiederkommt. Und es wurde eine Zeit, in der noch viele Menschen durch das Zeugnis von Jesus erreicht werden und zum Glauben an ihn finden würden. Jesus hatte seine Nachfolger ja zu allen Völkern geschickt. Er hatte selbst gesagt, dass es der Wille Gottes ist, alle zu retten, dass eben niemand verloren geht. Der Verfasser des Petrusbriefs schreibt es so: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Und so kommt es, dass wir auch in 2021 noch immer auf Jesu Wiederkunft warten. Aber jeder Tag bringt uns einen Tag näher ans Ziel. Ich persönlich finde es wirklich herausfordernd, sich auf eine bestimmte Situation vorzubereiten, bei der man nicht genau weiß, wann sie eintreten wird. Das bringt so eine innere erwartungsvolle Unruhe mit sich. Und es ist die Ungewissheit über diesen Zeitpunkt, die einen so quasi zwingt, sich vorzubereiten. Wenn man den Zeitpunkt weiß, wann man fertig sein muss, dann ist es leichter zu planen. Da kann man sich auch auf die letzte Minute noch vorbereiten. Aber die große Herausforderung besteht darin, allzeit bereit zu sein. Mich persönlich erinnert das immer an die Zeit, als ich als junge, hochmotivierte Assistenzärztin angefangen habe zu arbeiten und damals in der Chirurgie gearbeitet habe. Da habe ich regelmäßig 24-Stunden-Dienste gemacht und musste in dieser Dienstzeit immer so ein kleines schwarzes Kästchen mit mir rumschleppen. Das war der Funker. Das hat man heute nicht mehr. Heute haben alle so kleine Telefone. Aber man hatte diesen Funker dabei und der piepste immer, wenn man gebraucht wurde. Und der zeigte dann eine Nummer an, dann musste man zum nächsten Telefon rennen, die Nummer anrufen und dann wurde einem gesagt, wo man als nächstes hin muss, in OP, in Notfallbereich oder auf die Station zum Beispiel. Und manchmal war man wirklich rund um die Uhr beschäftigt, den Funker zu hören, am Telefon zu sein und dann sich um Aufgaben zu kümmern. Aber meistens gab es so zwischen 2 und 5 Uhr nachts so eine etwas ruhigere Phase. Und da konnte man sich ausruhen und manchmal konnte man sogar schlafen. Und bevor ich mich hingelegt habe, habe ich mich immer sicherheitshalber schon frisch gemacht. Zähne geputzt, Gesicht gewaschen, ein bisschen geschminkt, lieber keine Wimperntusche, die könnte ja verlaufen und dann sieht man aus wie ein Zombie und die Patienten erschrecken. Haare gekämmt, ein bisschen Spritzerduft hier und da, vielleicht noch ein frisches T-Shirt. Und dann habe ich mich in mein Bett gelegt und den Funker neben mich gelegt und den Arztkittel am Haken an die Tür. Und wenn ich dann mitten in der Nacht gerufen wurde, dann konnte ich sofort aufspringen und loslaufen. Und das war auch im Notfall wirklich angebracht, denn da zählt jede Minute. Aber diese innere Unruhe zu wissen, dass, wenn ich eingeschlafen bin, ich jederzeit wieder geweckt werden kann und sofort einsatzbereit sein muss, das hat mich damals dazu motiviert, immer ganz vorbereitet zu Bett zu gehen. Und dieses erwartungsvolle Wachen und dann, falls man doch eingeschlafen ist, vorbereitet aufzuwachen, das ist heute Thema. Wie können wir als Christen auch 2000 Jahre, nachdem Jesus in dieser Welt war, gestorben und auferstanden ist und zu Gott in den Himmel gegangen ist, wie können wir da immer noch erwartungsvoll wach bleiben und seiner Wiederkunft entgegenfiebern? Als erstes, denke ich, müssen wir wissen, was uns erwartet und wer uns erwartet. Und dafür ist es wichtig, dass wir die Bibel lesen. Wir brauchen Gottes Wort, um uns zu informieren, aber auch als ständige Erinnerung an das Ziel unseres Wegs und auch als Ermutigung auf dem Weg, so wie es im Psalm 119 heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes zu lesen, das nährt unseren Glauben, weil dadurch auch der Heilige Geist zu unseren Herzen sprechen kann und uns aufwecken und aufmuntern kann, wenn wir im Glauben müde geworden sind. In der Heiligen Schrift lesen wir auch, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich bin bei euch bis an das Ende dieser Welt. Und das gilt auch für uns, das dürfen wir uns auch persönlich immer wieder zusprechen lassen. Jesus hat in seinen Reden ganz konsequent und nachdrücklich immer wieder darauf hingewiesen, dass er wiederkommen wird. Und bei den ersten Christen sehen wir, dass ihre Erwartung des Hereinbrechens der Gottesherrschaft in ihre Wirklichkeit eine enorme Wirkkraft hatte. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, sie haben geistliche Aufbrüche erlebt, Gemeindewachstum, so wie ich es mir uns hier heute auch wünschen würde. Und es hat ihnen auch geholfen, trotz Verfolgung und manchen schlimmen Dingen, die ihnen widerfahren sind, am Glauben festzuhalten, weil sie wussten, Jesus kommt bald wieder, der holt mich hier raus, es geht noch weiter und das Beste kommt zum Schluss. Mein Eindruck ist, dass wir heute eher mit unserem eigenen Tod rechnen, als mit dem Hereinbrechen der Gottesherrschaft in unsere Wirklichkeit, geschweige denn der Wiederkunft Christi. Und es mag sein, dass wir vor seiner Wiederkunft sterben, wie es schon so viele vor uns, aber es tut trotzdem gut, sich von der Vorfreude auf Jesu Wiederkunft packen zu lassen und daraus Hoffnung zu gewinnen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der ständig damit rechnete, sterben zu müssen. Der kam in die Praxis und sagte, er möchte gerne verreisen und möchte vorher sicherheitshalber nochmal abgehorcht werden auf Herz und Lunge. Und das fand ich eher ungewöhnlich und wollte wissen, warum. Und da fing er an zu weinen und erzählte seine Geschichte. Seine Brüder waren beide mit 60 Jahren ganz plötzlich am plötzlichen Herztod gestorben. Sie sind ohne Vorwarnung einfach umgefallen und waren tot. Und mein Patient war selbst schon knapp über 60. Aber er hatte auch schon 2 Herzstillstände hinter sich. Allerdings wurde er jedes Mal erfolgreich wiederbelebt. Und während des ersten Herzstillstandes hatte er eine Nahtoderfahrung. Er fand sich an einem schrecklichen und ganz dunklen Ort wieder, von dem er unbedingt weg wollte, aber er kam nicht weg, bis er dann doch ins Leben zurückkam. Und bei der zweiten Reanimation hatte er wieder eine Nahtoderfahrung. Und dieses Mal war er an einem wunderschönen Ort, an dem er eine Verwandte, die schon vorher gestorben war, sah. Und dieser Ort war so schön, dass er einfach gar nicht weg wollte, aber doch musste, als er ins Leben zurückkehrte. Und er sagte mir, dass er eigentlich gar nicht so ein typischer Kirchgänger sei. Aber seit seiner ersten Nahtoderfahrung hat er angefangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und das gibt ihm Kraft und Ruhe und Mut und Hoffnung, auch über den Tod hinaus. Dieser helle Ort, an dem er seine Verwandte sah, das, würde er sagen, war der Himmel. Und er glaubt jetzt an Jesus, und wenn er Angst hat zu sterben, dann hilft es ihm, immer wieder in Gottes Wort zu lesen. Was gibt es noch an Hilfe dabei, im Glauben wach zu bleiben? Ich glaube, dass es uns hilft, in Gemeinschaft zu leben. Es ist das helle Licht von Gottes Gegenwart, das mir in meinem Nächsten leuchtet und hilft, im Glauben wach zu bleiben. Am letzten Sonntag, da saßen wir abends hier und hatten die Mitgliederversammlung des CT-Vereins und wir haben uns ganz intensiv damit beschäftigt, wie wir einander besser wahrnehmen können. Gerade in der jetzigen Zeit mit den Corona-Beschränkungen kann Einsamkeit für viele wirklich ein großes Thema werden. Viele sind auch über die letzten 1,5 Jahre träge geworden und haben sich daran gewöhnt, von der Couch aus Gottesdienst zu feiern. Und an dieser Stelle ein herzlicher Gruß an alle, die uns jetzt gerade online im Gottesdienst begleiten, die dabei sind. Wir freuen uns darauf, dass wir euch bald wieder live wieder treffen können und vielleicht auch neu zum ersten Mal kennenlernen dürfen. Und in den letzten Wochen und Monaten sind auch immer wieder Gäste und neue Leute in unsere Gottesdienste gekommen. Da freuen wir uns total drüber und wir heißen euch auch ganz herzlich willkommen an dieser Stelle, wenn das auf euch zutrifft. Wir wollen dich und euch trotz Masken und Corona-Bestimmungen wahrnehmen, begrüßen und integrieren. Und wenn uns das in den letzten Wochen, seitdem wir wieder hier im Christhaus sind, noch nicht so gut gelungen ist, dann bitte verzeiht uns das. Aber sprecht uns gerne an und kommt zum neu im CT-Banner, das ist draußen hier auf der Veranda, zum Beispiel direkt heute, direkt nach dem Gottesdienst. Wir wünschen es uns, wieder mehr Gemeinschaft zu leben und Jesus im Nächsten zu sehen und auch zu erleben und einfach Anteil zu haben aneinander. Wir möchten das innerhalb des CTs besser lernen, aber wir wollen auch darüber hinaus andere Menschen dazu einladen, Teil dieser Lichtgemeinschaft zu werden. Jesus ist dir und mir zum Licht geworden, als er in diese Welt gekommen ist. Und darauf freuen wir uns wieder, wenn wir Advent feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, uns um uns hell zu machen. Und er setzt uns zum Licht für andere. Das soll sich durch unser Leben ziehen wie eine helle Spur, die besonders in unsicheren und dunklen Tagen sichtbar ist. Ich lese euch vor, wie Paulus sich das für die Gemeinde in Philippi wünscht. Er schreibt, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und mich nicht vergeblich um euch bemüht habe. An der Botschaft Gottes festhalten, das ist ein zentraler Punkt, auch in dieser Zeit. Wir wollen als Gemeinde immer wieder durchbuchstabieren, was das bedeutet. Die Botschaft Gottes, das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes, das jetzt schon unter uns wirkt und eines Tages bei Jesu Wiederkunft ganz hineinbrechen wird in unsere Wirklichkeit. Wir möchten, dass noch mehr Menschen davon erfahren, dass Jesus für sie gestorben ist, damit sie in Gottes Herrschaftsbereich ewig weiterleben, auch wenn ihr Leben auf dieser Welt vorbei ist. Und wir wollen, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, Menschen an unserem Arbeitsplatz und in dieser Stadt in uns und durch uns die Gegenwart Gottes spüren. Wir möchten, dass das Licht, das Jesus selbst in uns ist, hindurchscheint und dass es in uns hell wird und andere so den Weg in die Gemeinschaft mit Jesus finden. Konkret heißt das, dass wir uns auf den Weg machen, unseren Glauben und unsere Hoffnung zu teilen. Und bei der Mitgliederversammlung kamen ganz viele tolle Ideen zusammen. Ich bitte euch jetzt mal in den Räumen, meldet euch doch mal, wenn ihr da wart. Ich sehe so einige, die da waren, meldet euch mal. Super, Guckt euch mal um, wer sich gemeldet hat. Die könnt ihr nachher fragen. Es gab wirklich hinterher eine ganze Ideensammlung und ich will euch einfach mal ein paar Ideen sagen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das eine war, sie müssen natürlich alle Corona-konform sein, aber das eine sind zum Beispiel Zweierschaften. Das bedeutet, man trifft sich mit einer anderen Person regelmäßig und teilt miteinander, was einen gerade persönlich oder im Glauben bewegt und man betet zum Beispiel füreinander oder segnet einander. Dann hat jemand vorgeschlagen, man könnte doch Wandertreffen machen. Die einen haben vorgeschlagen mit Erlebnispädagogik und Abenteuer, die anderen auch ohne. Es wurde vorgeschlagen, E-Bike-Treffen zu machen, Mini-Blind-Dinners, das bedeutet, dass blind zusammengewürfelte Treffen zum Abendessen organisiert werden können und noch vieles mehr. Ich bin sehr gespannt, was daraus entstehen wird. Und diejenigen, die ihre guten Ideen eingebracht haben, seid ermutigt, etwas zu starten. Wir haben die CT-App oder auch den Rundbrief Fakt, über die so etwas gut geplant und abgestimmt werden kann. Was gibt es außer der Bibel und der Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern noch als Wachmacher? Wach bleiben im Glauben an Jesus und in Erwartung seiner Wiederkunft, das geht, glaube ich, nicht ohne den Heiligen Geist. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt oder schon hineingelassen hast, dann kommt er in der Person des Heiligen Geistes in dein Herz hinein und lebt und wirkt in und an dir. Aber es liegt an dir, wie weit du ihn hineinlässt, ob du ihn immer wieder willkommen heißt und ihm die Erlaubnis gibst, dich zu verändern. Wenn wir mit Jesus anfangen, dann nimmt er uns so, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Gott hat schon sein Volk Israel berufen, heilig zu sein, so wie er heilig ist. Und er beruft auch uns, heilig zu sein. Und das können wir aber nur Schritt für Schritt, indem wir uns von Gottes Geist zeigen lassen, wo in unserem Leben noch Dinge sind, die uns von Gott trennen. So wie zum Beispiel ungeklärte Beziehungen, unvergebene Schuld, falsche Denkmuster, verzerrte Gottesbilder und noch so vieles mehr. Wir können uns immer wieder danach ausstrecken, dass Gottes Geist an unseren Herzen wirkt. König David hat es einmal so formuliert: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. In der Bibel ist Öl oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Und so wie in dem Gleichnis mit den 10 Brautmädchen, das Öl nicht aufgeteilt werden kann, so kann ich mir mit meiner Schwester oder meinem Bruder auch nicht eine Portion Heiligen Geist teilen. Sondern ich darf und muss mich selbst immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Es reicht nicht aus, in einer sonst sehr geisterfüllten Truppe unterwegs zu sein, sondern jeder Einzelne zählt. Wir sehen in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wenn es drauf ankommt, dann zählt es, wie gut ich selbst mich vorbereitet habe. Mein Vorrat an Öl muss ich selbst besorgen. Als wir neulich am 6. November den Näher-Gebetsabend hier im Christhaus hatten, haben das viele Menschen bewusst erlebt. Da, wo wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und uns für ihn und sein Wirken öffnen, da kommt er zu uns. Und ich selbst war an dem Abend die meiste Zeit damit beschäftigt, unser Baby zu tragen und zu halten und habe immer überlegt, gehe ich auch zum Gebet, gehe ich nicht zum Gebet oder gehe ich doch. Aber ganz zum Ende der Gebetszeit habe ich mich dann doch dafür entschieden. Und eine Mitarbeiterin vom Gebetsteam fing an, für mich zu beten, während ich so mit geöffneten Händen dastand als Haltung der Offenheit gegenüber Gott. Und während sie still für mich betete, da sah ich vor meinem inneren Auge so ein Bild aufblitzen. Das gibt's manchmal. Und ich sah dieses Bild und das war ein Tonkrug, der halb voll war. Und ich konnte zuschauen, während sie für mich betete, wie der ganz randvoll wurde. Und für mich persönlich war das eine Ermutigung. Gott hat mir auf diese Weise gezeigt, dass da, wo ich zu ihm komme und ihm mein halb volles oder halb leeres Gefäß hinhalte, dass er es gern auffüllt. Und ich möchte dich und euch an dieser Stelle ermutigen, nicht bis zum nächsten Näherabend zu warten. Du kannst direkt heute schon das Angebot annehmen, direkt nach dem Gottesdienst im Foyer oder beziehungsweise nach der Predigt jetzt gleich auch während der Worship-Zeit im Foyer oder auf der Veranda für dich beten zu lassen. Als ich ein Kind war, da hatten wir so Poesiealben. Ich musste neulich dran denken, als ich im Kontext war, die verkaufen da solche Nostalgiebilder, so Lackpapierbilder, die sind so, man würde sagen Vintage, so mit Rosen drauf und einfach, wer weiß, wer sich erinnert, der weiß, was ich meine. Also ganz schöne, leicht kitschige Bilder. Und diese Poesiealben waren sowas Ähnliches wie die heutigen Freundebücher. Also meine Kinder, die kommen immer mit so Freundebüchern und dann sind da Fragen, was ist dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingssport und so weiter. Aber in diesen Poesiealben stand damals nichts drin, die waren leer. Also da musste man sich selber was ausdenken, zum Beispiel ein Wunsch für diese Person, der das Buch gehörte, oder ein Reim oder ein Spruch sollte man schreiben. Und ich kann mich noch an zwei Sprüche erinnern. Der eine, der ganz oft vorkam, war: In allen vier Ecken soll Glück drin stecken, und dann war in jeder Ecke so ein Eselsohr. Ne? Und der andere Satz, der mir wieder eingefallen ist, war: Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Genau, was für ein Satz für so ein Kinderalbum eigentlich, ne? Aber wenn wir unser Leben vom Ende her denken, dann stellt sich tatsächlich für uns die Frage: Wenn du morgen stirbst oder Jesus morgen wiederkommt, auf was für ein Leben blickst du zurück? Und gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie möchtest du leben? Und wenn wir uns jeden Tag nur einen winzigen Moment daran erinnern, dass es unser letzter sein könnte, ich glaube, dass uns das hilft, uns vorzubereiten darauf, auch dass Jesus wiederkommt. Und so können wir mit dem Dichter des Psalms beten: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder noch nach einer anderen Übersetzung: Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt hineingehen können in die Adventszeit und uns darauf vorbereiten können, wieder zu feiern, dass du in unsere Welt hineingekommen bist, dass du als kleines, schwaches Baby gekommen bist, um als unser Retter und Heiland für uns zu sterben und aufzuerstehen und in den Himmel zu gehen und ja, alles vorzubereiten. Danke, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass wir das jetzt wissen dürfen, auch wenn es um uns manchmal finster erscheint oder wir an manchen Dingen leiden und Mangel haben. Danke, dass du kommst eines Tages und uns rausholst. Danke, dass wir uns in dir geborgen und sicher sein dürfen, dass du alles neu machst. Und so sagen wir zu dir zusammen mit der weltweiten Gemeinde: Amen. Komm, Herr Jesus, komm bald.